Sie ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer Leidenschaft für Leadership, Unternehmenskultur und die Entwicklung erfolgreicher, diverser Teams. Und seit 4 Jahrzehnten arbeitet sie in internationalen Tech- und IT-Unternehmen und begleitet Organisationen zum Thema Führung, Transformation und kulturellen Wandel. Ich bin so froh, Sie heute hier zu haben, denn sie teilt nämlich ihre Erfahrungen als Beraterin, Mentorin und Keynote-Speakerin und unterstützt Leader dabei, die Balance zwischen unternehmerischem Erfolg und menschenzentrierter Unternehmenskultur zu finden. Auf die Frage, Mensch, sag mal, Ute, was treibt dich eigentlich an? Dann sagt sie die Frage, an was gute Führung überhaupt bedeutet, wie sie entsteht und wie sie gelebt wird. Und nicht zuletzt, wie die Unternehmenskultur durch gute Führung bereichert wird, dass das Unternehmen erfolgreich wachsen kann und gleichzeitig Individuen ihr Potenzial entfalten können. Ich freue mich sehr, liebe Ute, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, liebe Brigitte. Ich habe mich sehr auf heute gefreut.
Dann starten wir doch gleich rein. Ja, was macht denn jetzt eigentlich gute Leadership aus?
Das ist tatsächlich eine der Dinge, an denen ich sehr lange rumdoktere und vielleicht auch immer noch nicht die richtige Antwort habe. Ich glaube, gutes Leadership ist sehr individuell auf der einen Seite. Auf der anderen Seite folgt es natürlich gewissen Standards. Und das ist gar nicht so leicht zu definieren. Wenn man sich mal in unserer Blase beispielsweise auf LinkedIn umschaut, ist man ja relativ sicher, was gute Führung ausmacht. Ne? Ich meine, du musst transparent sein und authentisch und empathisch und all die anderen schönen Buzzwords. Aber was das wirklich im Tagesgeschäft bedeutet, welche Verhaltensweisen damit einhergehen und woran man selbst erkennen kann, ob man gerade gut agiert als Leader oder ob man gerade schwimmt, das ist tatsächlich immer die Frage. Und das ist tatsächlich sehr individuell. Individuell, weil jeder von uns eine unterschiedliche Persönlichkeit hat. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, Leadership in Schablonen zu schieben. Ja, am Ende des Tages ist, glaube ich, Leadership etwas, was sehr stark an einem selbst hängt, aber eben auch an der Erwartungshaltung derer, mit denen man umgeht. So ein Mismatch of Expectations ist eigentlich die größte Gefahr für ein Leadership, das in die Hose geht, vielleicht trotz guter Intentions. Und jetzt muss ich mich gleich mal entschuldigen. Ich habe die letzten 40 Jahre fast ausschließlich in Englisch gearbeitet. Also es gibt Menschen, die diesem Denglisch tatsächlich sehr kritisch gegenüberstehen. Ich verstehe das, aber ich entschuldige mich vorher schon, wenn ich so ein bisschen unter Stress bin. Und das ist man in so einer Situation. Da fallen mir manchmal die richtigen Worte einfach in Deutsch nicht ein.
Aber das macht nichts, weil ich finde es total spannend. Du sagst, auf der einen Seite ist es individuell und auf der anderen Seite ist es standardisiert. Was wir als Moderatoren, Trainern und natürlich auch als Speakerinnen immer klar haben, ist, dass wir ja über eine Masse, also über einen Standard sprechen. Ja? Ja. Auch wenn wir uns anschauen, was sind die Future Leadership Skills oder die Future People Skills, ja, wie sie auch wunderbar heißen heutzutage, sind sie natürlich auch standardisiert. Und ich bin 100%ig dabei, es ist individuell. Und deswegen finde ich dieser Mismatch of Expectations total wichtig, weil du hast ja auch die 30 Fragen, die dein Leben bereichern, gelesen. Ist ja eine Frage, was ist deine Erwartungshaltung und was ist deine Nicht-Erwartungshaltung? Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es total wichtig ist, nicht nur immer zu sagen, ich führe authentisch, weil was heißt das eigentlich, sondern zu sagen, okay, was brauchst du mein Gegenüber denn? Und jeder braucht da was anderes, ja.
Ja, und das ist ganz interessant. Da muss man tatsächlich mal in die Buzzwords reinschauen, die heute Buzzwords sind. Die sind ja irgendwann mal entstanden, und zwar aus einem Grund. Und ich glaube, es macht durchaus Sinn, mal den Dingen wieder auf den Grund zu gehen. Was hat man denn ursprünglich damit gemeint? Mhm. Also wenn ich darüber spreche, dass eine Führungskraft authentisch sein soll, dann heißt das nichts anderes als, die Führungskraft sollte keine Rolle spielen. Sie sollte keine Hidden Agenda haben. Sie sollte wahrhaftig kommunizieren. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Und das ist bei jemandem, der sehr der sehr extrovertiert ist, äußert sich das unter Umständen ganz anders als bei einer Führungskraft, die eher introvertiert, eher nachdenklich ist. Also insofern, glaube ich, muss man bei all diesen Buzzwords, die uns entgegenkommen, auch mit Transparenz, ja, was meint man damit? Muss man nachhaken? Was genau meint man eigentlich damit? Wie lässt sich das übersetzen in meinen Tag? Und wo sind auch die Grenzen? Ich habe gerade über Transparenz gesprochen. Natürlich musst du transparent sein als Führungskraft. Du solltest eben keine eigene Hidden Agenda haben und du solltest möglichst ehrlich kommunizieren. Aber das hat tatsächlich auch gewisse Grenzen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war ja in der Personalerei. Und da ist es mir an einigen Stellen passiert, dass jemand auf mich zukam, relativ wütend und gesagt hat, wie konntet ihr uns das verheimlichen, dass ihr den sowieso entlassen wollt? Mhm. Ja, das muss ich doch wissen. Das müssen wir doch wissen. Und da muss ich dann auch sagen, Leute, an solchen Stellen hat Transparenz tatsächlich auch so ein paar Kipppunkte, wo wir sehr aufpassen müssen. Denn hier geht es nicht darum, wäre es interessant gewesen für das Team zu wissen, dass wir gerade Exit-Gespräche mit ihrem Teamlead führen. Natürlich wäre es interessant gewesen. Aber hier geht es um was anderes. Mhm. Hier geht es um Persönlichkeitsrechte. Hier geht es um Datenschutz. Und ehrlich gesagt geht es auch um was sehr Menschliches. Es geht einfach um Anstand.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Und total, also ich sage, wenn ich kurz nochmal zu dem Thema Transparenz reingrätsche, ja, da kriege ich hin und wieder mal einer auf den Deckel oder zumindest komische Blicke gegenüber, ja, weil mir das schon auch so geht, weil ich sage, ja, eine Führungskraft hat transparent zu sein bis zu einem gewissen Grad, weil sie hat ja auch zu schützen. Und wenn ich jetzt schon als Führungskraft weiß, es gibt eine Entlassungswelle, dann muss ich da nicht sofort transparent sein, weil ich kann meine Mitarbeiter ja nicht schützen, indem ich ihnen Angst mache, sondern erstmal ist es wichtig, dass Dinge wirklich geklärt sind und Fakten auf dem Tisch liegen und dann eben zu gucken, wen interessiert es nicht aus Gossip-Geschichten raus, sondern für wen ist es wirklich relevant. Also ich finde, das Thema Transparenz hat auf jeden Fall seine Grenzen.
Es hat alles, das war jetzt nur ein Beispiel, ne? All diese Buzzwords haben ihre Berechtigung und die sind wahnsinnig wichtig in ihrer Entstehung, aber sie haben eben auch ihre Grenzen, auch Empathie übrigens. Ja. Mhm. Muss ich als Führungskraft empathisch sein? Ja, natürlich muss ich das. Ja, ich muss sehr genau wissen, was gerade in meinem Team abläuft und was sie daran hindern könnte, produktiv und erfolgreich zu sein. Und ich muss versuchen, hier hilfreich einzugreifen. Aber wenn man unter empathisch versteht, dass man vergisst, dass man auch noch eine Arbeit zu erledigen hat, dann stimmt da was nicht. Du hast mich sehr schön vorgestellt. Einer der Themen, die mir immer sehr wichtig waren, war, diese Balance herzustellen zwischen dem, was die Firma braucht, nämlich die Firma muss wachsen, die muss Profite erwirtschaften, die muss Kunden zufriedenstellen. Natürlich, aber du musst natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen, weil nur dann kann das auch passieren. Das heißt, das ist direkt miteinander verbunden. Wenn du den Fokus zu sehr legst auf, hey, hier muss Geld reingeschaffelt werden, auf Teufel komm raus, dann ist das genauso wenig hilfreich, wie wenn du nur Köpfchenstreichlerin bist, der nicht versteht, dass in einem Team auch tatsächlich einfach gute, produktive Arbeit geleistet werden muss. Und diese Balance herzustellen, die ist in jeder Führungsverantwortung tatsächlich vielleicht das vielleicht sogar das Schwierigste. Nicht um nicht entweder zur einen oder zur anderen Seite total auszuschlagen.
Und das Spannende ist, wenn ich da kurz mal reingeben kann, ja, und dann noch ein Beispiel, also jetzt hätten wir uns abgesprochen, ja, letztlich mit unserer Meinung und unseren Ideen. Aber ich sage immer schon ganz lange, das kennen die Hörerinnen und Hörer ja auch, wir sind verziert als Führungskräfte also auf zwei Ebenen. Einmal auf der Wertschöpfung und einmal auf der Wertschätzung. Und das ist genau das, was du sagst. Ich finde, das kann man sich immer ganz gut merken, weil ein Unternehmen hat ehrlicherweise den ersten Zweck und das erste Ziel, unternehmerisch zu handeln und Geld reinzuschaffen, wenn wir so ganz banal machen, um dann eben auch Arbeitskräfte zu bezahlen. Und gleichzeitig mache ich das eben mit Wertschätzung, sprich mit dem Thema Empathie und so weiter.
Mhm. Ja, ja. Und das Thema Wertschätzung und das Thema, dass die Leute sich wertgeschätzt und wohlfühlen und sich enabled fühlen, auch wirklich produktiv zu sein, das ist kein Widerspruch, sondern das hängt miteinander zusammen. Du kannst als Firma nicht erfolgreich sein, wenn du deine Leute nicht gleichzeitig gut behandelst. Das ist einfach, und du kannst auch deine Leute nicht halten, wenn du nicht in der Lage bist, wertschätzend mit ihnen umzugehen. Aber gleichzeitig, ich mag diesen Gleichklang. Wertschätzung und Wertschöpfung.
Sehr gerne. Darfst du den nehmen?
Ja, ja. Das ist ein guter, also mag ich gerne, ja. Super.
Sag mal, zwei Fragen, die da bei mir aufpoppen. Mhm. Gerne auch in der Reihenfolge beantworten, wie du sie gerne hättest. Die eine Frage ist, wir haben gesagt, Buzzwords sind entstanden, was gute Führung angeht. Da hätte ich ganz gerne mal gewusst, aus was aus deiner Sicht so typische Kompetenzen sind, die wir brauchen als Führungskräfte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, oder die zweite Frage ist, wenn wir die KI mit enablen, ja, die ja auch einen großen Teil zumindest, ich sage ja immer, ich bin ja total happy, weil das Thema Management wird an vielen Stellen abgenommen und wir haben wieder Zeit für Leadership. Ne? Management und Leadership sind ja zwei wirklich unterschiedliche Dinge. Ja. Und da ist für mich die Frage, was findest du, kann die KI wirklich leisten? Also erste Frage, was sind so typische Kompetenzen? Und zweite Frage, was kann aus deiner Sicht die KI leisten? Oder sollte sie leisten?
Also das ist einer der interessantesten Dinge, weil das Thema künstliche Intelligenz wird natürlich unsere Arbeitswelt so radikal neu definieren, wie wir uns das momentan vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können. Gleichzeitig, und da hast du ja auch ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben, ist KI natürlich auch ein wunderbares Tool, das Führungskräfte einsetzen können. Überall da, wo Zeit gespart werden kann, wo Automatisierung auf das nächste Level gehoben wird, da ist natürlich KI unheimlich wichtig. Das, was eine Führungskraft dann vor allem zu tun hat und wozu sie dann endlich auch wieder Gelegenheit hat, ist das, was unser menschliches Miteinander so wertvoll macht. Da geht es um das Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit, da geht es um Kollaboration, da geht es um Co-Creation, um all diese Dinge, die eher auf der, ich sage jetzt mal, auf der menschlichen Seite zu verorten sind. Und insofern, ich habe keine Befürchtungen, dass KI uns unser Leben so verändert, dass es nicht mehr gut ist, weil da gibt's ja genügend Ängste. Ich glaube, wenn wir es richtig machen, dann wird uns KI dazu befähigen, uns mehr mit dem zu beschäftigen, was wirklich wertschöpfend im Miteinander ist. Und da kommt aber was sehr Interessantes zum Tragen. Wir sprechen ja die ganze Zeit immer von Führung. Und wie das auch im deutschen Sprachgebrauch so üblich ist, meinen wir damit Führungskräfte. Ja, Führungskräfte sind in der Regel Business Manager, die Leute führen, die Teams führen, die Menschen führen, Teams oder Organisationen. Leadership, wenn wir denn die englische Konnotation hernehmen, die ist natürlich ein bisschen weiter gefasst. Im englischen Sprachgebrauch muss das nicht unbedingt einhergehen mit People Management, sondern Leadership kann auch etwas heißen wie Thought Leadership zum Beispiel. Mhm. Ja, also ich kann mich gut erinnern, in einer der Firmen, in der ich war, ich sag's auch gerne, Publicis Sapient, habe ich dazu einiges gelernt. Und zwar, Publicis Sapient ist eine Firma, die sehr stark wertebasiert gearbeitet hat. Also die hatten nicht nur ihre Werte und ihren Purpose und alles andere wunderbar definiert, sondern das war auch wirklich im Tagesgeschäft integriert. Man hat das gelebt. Und da war Leadership einer der Core Values. Mhm. Und die Idee war, dass Leadership nicht nur Vorgesetzten-Dasein ist, so wenn ich es mal so ein bisschen plakativ nennen kann, sondern Leadership ist auf viele andere Weise eben sichtbar. Leadership kann auch heißen, neue Ideen in einen kreativen Prozess einzubringen. Mhm. Oder innerhalb eines Projektteams eine Aufgabe proaktiv zu übernehmen, die liegen geblieben ist. Mhm. Oder einen neuen Prozess zu entwickeln, der uns hilft, unsere Finanzabteilung produktiver zu machen, was auch immer. Das heißt, das Thema Führung und Leadership, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, Management und Leadership ist eine ähnliche Unterschiedlichkeit. Da müssen wir natürlich genau hingucken. Natürlich gibt es Leute, die nur deswegen Führungskräfte geworden sind, weil es in vielen Firmen keinen anderen Weg des Aufstiegs gibt. Mhm. Ja, wenn du befördert werden willst, wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du einen größeren Bonus haben willst, ist das in vielen Firmen auch heute noch damit verbunden, dass du eine People-Management-Rolle einnimmst, dass du ein Vorgesetzter wirst. Aber nicht jeder mag das. Nicht jeder fühlt sich damit wohl. Nicht jeder ist vielleicht auch dafür geeignet. Ich glaube, der größte Skill, vielleicht kann man es auch gar nicht Skill nennen, den ein Leader mitbringen muss, ist, er muss gerne führen.
Muss Menschen mögen.
Er muss Menschen mögen. Mhm. Und insofern glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle sehr genau überlegt werden muss, in den Firmen, wie wollen wir denn unsere Karrierepläne aufstellen? Mhm. Weil wenn die einzige Möglichkeit, Karriere zu machen, über People Management geht, was eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt als ein Spezialistendasein, in dem man Thought Leader ist. Wenn man diese beiden Möglichkeiten nicht wirklich gleichberechtigt nebeneinander stellt, dann werden wir nach wie vor viele Führungskräfte haben, die dann am Abend zu mir kommen und sagen, dieser Scheißtag, ich war den ganzen Tag nur in Abstimmungsmeetings gesessen und habe mit Leuten blöd rumgeredet, ich bin gar nicht zum Arbeiten gekommen. Und ich muss dann sagen, Junge oder Mädel, das ist deine Arbeit. Abstimmungsmeetings, Kommunikation, reinzuhören, zu sehen, was geht. Das ist deine Arbeit. Die fachliche Arbeit ist etwas, was mehr oder weniger so ein Teil der Aufgabe geworden ist. Und ich glaube, insofern denke ich, dass die Definition von wer bin ich als eine Führungskraft und möglicherweise anders beantworten werden muss als wer bin ich als ein Leader.
Ja, und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen oder vielleicht sogar auch reinkrätschen an der Stelle zur Diskussion. Ich bin davon überzeugt, dass auch wenn ich eine fachliche Führungskraft bin, also wenn ich mich wirklich um die Expertisen kümmere und Projektleite beispielsweise, leite ich auch Menschen. Das heißt, die Kompetenzen zuzuhören, in Kontakt zu gehen, ist genauso wichtig und ausgeprägt wie die reine Leadership-Funktion. Und gleichzeitig habe ich noch ein unglaubliches Fach-Know-how an der Stelle. Das heißt, ich habe ja auch keine, wenn ich von disziplinarischen Verantwortungen rede, ja, das habe ich vielleicht nicht. Aber ich habe es immer mit Menschen zu tun. Und in dem Moment habe ich immer ein Stück Führung, Leadership.
Das ist schon richtig. Aber ich denke schon, dass das ich nenne es jetzt mal das Vorgesetzten-Dasein, das Leben als Führungskraft, einfach sehr viel holistischer gedacht werden muss. Ja, da geht es um viele Komponenten. Da geht es um die Frage, verstehe ich eigentlich, was unsere Kunden brauchen? Verstehe ich, was unsere Teams gerade bewegt? Bin ich ein Experte auf meinem Gebiet? Aber auch, was braucht die Organisation? Ja, welche Art von Reporting ist wichtig? All diese Dinge sind insgesamt ja mehrere Komponenten, die ich als Spezialist nicht unbedingt bedienen muss. Natürlich muss ich mich immer noch anständig verhalten und muss ordentlich kommunizieren. Ja, da kommt natürlich die menschliche Thematik auch mit rein, und da kann auch helfen, wenn man ein empathischer Mensch ist. Aber die Rolle als als Fachkraft von der Rolle als Führungskraft, als Business Manager, da gibt es schon wirklich große Unterschiede, und die sollte man auch nicht vermischen. Die muss man sehr genau auseinanderhalten, weil unterschiedliche Skills dazu nötig sind. Und ich habe ehrlich gesagt zu oft schon gesehen, dass Leute, die einfach besonders gut in etwas waren, dann befördert worden sind zum Teamlead. Wie viele erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter sind zum Sales Manager geworden und waren dafür eigentlich weder geeignet noch wollten sie das. Ja. Weil man nicht genau hingeguckt hat, welcher spezifische Skill ist nötig in einer Leadership-Rolle.
Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Überleitung. Du hast mir vor ein paar Wochen mal dein Leadership-Modell geschickt, das du geschrieben hast. Kannst du kurz erläutern, welche, ich glaube, es sind 5 oder 7 Punkte, 7, glaube ich, bei dir drin sind?
6, ja.
Ja, also die Mitte zwischen 5 und 7.
Die Mitte, genau.
Also halt so 6 Punkte, ja, weil das ist genau, was du ja schon auch angesprochen hast. Ne? Was ist in dem Modell drin, was wir als Führungskraft, als Leadership, in der Leadership brauchen?
Also wenn ich ein Business Leader bin, dann bedeutet das, dass ich das gesamte Business im Blick haben muss. Und das besteht natürlich aus diesen 3 Dingen, die ich gerade schon erwähnt habe. Ne? Die Frage, was braucht der Kunde? Weiß ich, was draußen im Markt gebraucht wird, weiß ich, wie die ticken, weiß ich, wie ich ihnen helfen kann. Also der Kunde ist ein ganz wichtiges Thema. Das eigene Team, davon haben wir schon gesprochen. Welche Skills habe ich? Welche Persönlichkeiten habe ich? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie bestmöglich produktiv sein können und sich wohlfühlen können? Die Expertise, darüber haben wir auch gesprochen, die ist natürlich äußerst unterschiedlich, wenn ich ein Finanzmanager bin oder ein Leader im Finanzen oder im Personal, ist es sicherlich anders als in der Technologie oder im Sales oder sonst wo, aber nach wie vor muss ich wissen, wo meine Expertise liegt. Ich muss aber auch wissen, was dazu nötig ist, um eine Organisation ordentlich zu führen. Und dazu gehören solche Dinge wie: Welche Reportings brauche ich? Wie kommuniziere ich Ergebnisse nach oben und nach unten? Welche Art von Dashboards brauche ich, um die Situation jeweils im Blick zu haben? Also das ganze Thema, was braucht die Organisation? Und dann kommt natürlich auch noch dazu das Thema, wie wirke ich über die Firma hinaus? Da kommt das Thema Markt zum Tragen. Verstehe ich, in welche Richtung sich der Markt entwickelt? Auch für meine eigene Kompetenz. Bin ich dort sichtbar? Bin ich dort aktiv? Kann ich mich dort involvieren? Bin ich vielleicht selbst ein Thought Leader in dieser Industrie? Also insofern, es gibt, wenn ich ein Business Leader sein möchte, dann muss ich zu all diesen Themen eine Referenz haben. Das muss jetzt nicht unbedingt überall gleich sein. Ich habe vorhin den Finanzmanager erwähnt. Der Finanzmanager muss nicht im gleichen Maße unsere Kunden verstehen wie der zum Beispiel der Sales Manager. Aber dennoch, ich muss als ein Business Leader, egal in welcher Funktion, alle diese Komponenten auf die eine oder andere Weise im Hinterkopf haben.
Das ist eben die große Herausforderung, ja.
Ich finde, wenn ich eine Fachkraft bin, wenn ich ein Spezialist bin, wenn ich ein Thought Leader bin, dann reicht es, wenn ich beispielsweise ein unfassbarer Programmierer bin, der mit den neuesten Technologien bestens vertraut ist. Dann muss ich nur in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass dieses Wissen, das ich habe, auf die eine oder andere Weise nutzbar gemacht wird in der Organisation. Ja? Aber da muss ich mir nicht keine Gedanken machen, ob ich das Reporting jetzt dieses Jahr noch richtig hinkriege. Ich muss wahrscheinlich auch nicht, ich habe wahrscheinlich auch keine Budgetverantwortung. Ich muss wahrscheinlich keine Jahresgespräche mit Mitarbeitern führen. Also es gibt wirklich sehr große Unterschiede zwischen einem vorgesetzten Leader, einem Business Manager und einem Spezialisten, der mindestens genauso wichtig ist, aber eine ganz andere Funktion hat.
Ja. Und das finde ich immer total wichtig, erstens auseinanderzuhalten und zweitens, was mir auch mal ganz wichtig ist, ist schon nochmal deutlich zu machen, nur weil du ein guter Experte bist, wir hatten es gerade, heißt es noch lange nicht, dass du gut in der Rolle Führungskraft bist oder Leadership bist, Business Leader bist, du hast es gerade genannt. Und zwar deswegen, weil es vielleicht nicht deiner Persönlichkeit entspricht. Und ich finde es immer ganz wichtig, auch nochmal deutlich zu machen, was dieser Sprung eigentlich bedeutet. Also all das, was du gerade aufgezählt hast, ja, Wahrnehmung am Markt, Kundenwahrnehmung, das Thema Reporting und so weiter, Zahlen lesen, Zahlen verändern, auch letztlich Betriebsrat, Umgang und so weiter. Also all das sind Themen, die plötzlich draufkommen, nur in Anführungszeichen, weil ich einen anderen Titel habe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang ist für mich nochmal die Frage, wie gehst du oder bist du umgegangen mit dem Leistungsdruck auf der einen Seite, ohne die Menschlichkeit zu verlieren, weil wir ja vorher von Empathie und Menschlichkeit gesprochen haben?
Ja, ich glaube gar nicht so sehr, dass das unbedingt sich gegenseitig ausschließt. Das ist so ähnlich wie dieses unselige Wort Work-Life-Balance. Ja, das schaut auch so aus, wie wenn ich nur einmal nur lebe und einmal nur arbeite. Aber das ist ja verquickt. Mhm. Und ähnliches kann ich auch sagen für dieses Thema Druck und Leistungswillen oder Leistungsbereitschaft und auf der anderen Seite sich wohlzufühlen. Ich glaube, wir denken heute viel zu sehr drüber nach, wie wir Stress vermeiden, anstatt zu sagen, hey, eigentlich geil, schau mal, was wir hier alles bewegen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es positiven und negativen Stress gibt. Und ich habe auch schon selber negativen Stress erlebt, hat jeder von uns. Und wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Aber dass jede Herausforderung gleichgesetzt wird mit, oh Gott, ist das ein unfassbarer Leistungsdruck. Hey, die besten Ergebnisse kommen raus, wenn eine Gruppe von Leuten zusammenkommt, die ehrlich gesagt auch eine gewisse Leistungsbereitschaft haben und ich sag noch mehr, die Lust an der Leistung haben, die es geil finden, was Gutes zu machen, die es super finden, etwas auf die Bahn zu stellen, dann wird's richtig gut. Und diese Leute, wenn du solche Leute hast in einem Team, dann kann ich dich nur beglückwünschen. Denn dann bist du jemand, der selbstverständlich erfolgreich sein wird. Und es wird manchmal schwierig sein, es wird manchmal nicht, wird manchmal leichter sein. Aber diese Verteufelung von Leistung, die geht mir ehrlich gesagt seit geraumer Zeit ganz schön auf den Senkel. Ja, Entschuldigung, wenn ich...
Unbedingt. Ich denke
halt
nur, weißt du,
ja?
Nee, aber weißt du, was für eine Frage für mich rauskommt? Und ich stelle sie genauso offen, wie ich sie meine.
Ja.
Was hältst du von dem Thema mentale Gesundheit? Wir waren vor 40 Jahren, gab es das nicht als Begriff. Ja, wir hatten auch Stress. Ja, Digitalisierung und KI macht alles sehr, sehr viel schneller. Und ich will gar nicht sagen, wo ich sozusagen stehe, weil das kommt aus meiner Betonung im Moment gerade nicht raus. Aber das Thema mentale Gesundheit. Und wenn du immer sagst, ja, es ist alles so stressig, ja? Oder Leistung, mehr Leistung zeigen.
Ja.
Was ist da so dein Gedanke, wenn du wirklich diese 40 Jahre dir anschaust?
Ja, also diese Verteufelung von der einen oder von der anderen Seite, die hilft uns, glaube ich, nicht. Ich habe vorhin in Bezug auf auf das Thema Führung gesagt, Buzzwords kommen irgendwo her.
Mhm.
Ja, und ich glaube, sie sind dann auch irgendwann mal zum Buzzword geworden. Und heute kannst du alles erschlagen mit dem Thema, oh, das dient nicht meiner mentalen Gesundheit. Aber natürlich ist mentale Gesundheit wichtig. Ja, wir haben es vielleicht damals anders genannt. Aber die leistungsfähigsten Leute waren schon immer diejenigen, die einen Ausgleich hingekriegt haben zwischen dem, was der Beruf uns abverlangt und dem, was wir uns selber an Gutem tun. Und das ist sehr unterschiedlich. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Und solange es gelingt, und da bin ich wieder bei der Balance, solange es uns gelingt, auf der einen Seite eben diese Leistungsbereitschaft zu zeigen und diese Leistungsfähigkeit auch zu haben, aber auf der anderen Seite auch auf sich selbst zu achten, und dann kann es eigentlich nur gut werden, wenn wir das mit Balance verstehen. Wenn jeder das Thema mentale Gesundheit als Totschlagsargument verwendet, dann glaube ich, dann pendelt das so ein bisschen in die Richtung, in die ich das eigentlich nicht pendeln sehe. Ich habe selbst sehr davon profitiert, dass das Thema mentale Gesundheit in den letzten Jahren eine größere Relevanz bekommen hat oder mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich habe, als mein Mann todkrank geworden ist vor einigen Jahren, war ich sehr froh, dass meine Firma damals mir die Möglichkeit gegeben hat, selbst zu entscheiden, ne, wie viel ich arbeite oder an welchen Stellen ich zurückstecke und an welchen Stellen nicht. Das konnte ich sehr genau definieren. Ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren so möglich gewesen wäre. Ja? Ich habe dennoch in der Zeit abgeliefert, eben nicht mehr über die ganze Woche, eben nur noch über 4 Tage. Also insofern, ich bin ein sehr großer Befürworter dafür, dass man hier eine Balance versucht zu finden zwischen dem, was die Firma braucht, nämlich wirklich dieses Thema, wir müssen etwas auf die Bahn bringen, wir müssen Profite erwirtschaften, wir müssen neue Technologien entwickeln, wir müssen Kunden zufriedenstellen. All dieses, das können wir nicht wegdiskutieren. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn wir Mitarbeitende haben, die in sich einigermaßen ruhen. Ja, jeder unserer Mitarbeiter hat immer irgendwas unter jedem Dach eine 8. Jeder hat ja was zu verarbeiten. Ne? Der eine hat Schwierigkeiten in der Ehe, ein anderer hat Schulden, wieder jemand, da ist gerade der Papa gestorben, beim anderen ist der Hund krank oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, die sind Teil unseres Lebens. Und natürlich haben die einen Einfluss. Aber wenn wir nur noch über mentale Gesundheit sprechen, als ein Grund dafür, warum wir gerade keine Leistung bringen, dann gehen wir diesen einen Schritt zu weit.
Ja.
Und insofern ist für mich diese Balance, du merkst, ich spreche viel über Balance. Diese Balance eines der wichtigsten, wenn auch eines der schwierigsten Themen, über die wir uns unterhalten können.
Für mich ist das Thema Work-Life-Integration, also nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Integration, weil ich davon überzeugt bin, du hast es gerade so schön gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, die leistungsfähigsten Leute waren immer schon die, die einen Ausgleich hatten zwischen Job, also Leistung und Spaß und Hobby, so habe ich es mir jetzt mal aufgeschrieben. Und ich glaube, es ist total wichtig, eine Work-Life-Integration zu haben, das heißt beides, denn nur das eine auf der einen Seite, nur das andere auf der anderen Seite bringt uns ja nicht weiter, also diese Trennung. Und ich finde, das sieht man sehr schön an den Workations, die gemacht werden. Ich habe gerade mit einer aus Südafrika noch gesprochen, die gerade auf Workation in Kapstadt ist. Und witzigerweise habe ich gerade mit jemandem gesprochen, Thema Narkolepsie, also Schlafkrankheit, dass sie sagte, sie konnte nicht in die Politik gehen, weil sie gesagt hat, ja, wenn da jemand meine Schlafkrankheit gesehen hätte oder auch im Job vor 20 Jahren, die hätten mich ja nicht voll genommen, weil ich muss abliefern. Aber ich habe abgeliefert. Ich habe trotzdem geschlafen, klar. Aber ich habe abgeliefert. Und das ist das, was du auch gerade sagst. Das finde ich total, total wichtig.
Genau, genau. Also ich habe beispielsweise schon seit vielen, vielen Jahren, ich weiß, dass ich mittags essen muss. Ja. Das heißt, ich habe mir seit vielen, vielen Jahren das zur Angewohnheit gemacht, dass ich jeden Mittag eine Stunde Pause mache und auch weg vom Laptop bin. Und das mache ich nicht erst seit Work-Life-Balance und Mental Health ein Thema ist, sondern ich wusste schon immer, dass das eine Voraussetzung dafür ist, dass ich meine Leistungsfähigkeit erhalte. Andere machen andere Dinge. Andere gehen jeden Morgen eine halbe Stunde zum Rennen. Man muss herausfinden, was einem gut tut. Und das darf man nicht vernachlässigen. Ich vergleiche das, du warst ja auch mal Hochleistungssportlerin, wie ich auch. Ich sage immer, das Gehirn ist eigentlich auch, es funktioniert eigentlich auch wie ein Muskel. Wenn du nicht diesen Wechsel hast zwischen Contract und Release, dann wirst du irgendwann verkrampfen. Ja, wenn du überhaupt nicht mehr locker lässt im Gehirn, dann wirst du wahrscheinlich in einen Burnout steuern. Das heißt, dieser Wechsel zwischen Spannung und Entspannung ist essentiell. Das ist Teil unseres Daseins. Es ist Teil unserer Muskulatur, unseres Herzens, unseres Gehirns, Teil unseres Lebens. Contract and release.
Ich finde das total wichtig, was du gerade sagst, in zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es ja auch, warum sind 8 Stunden im Schnitt Schlaf so unglaublich wichtig? Ja, und eben alles, was unter 6 ist, ist einfach wissenschaftlich belegt, dass das nicht so ist, weil das Gehirn eben nicht den Release hat auf der einen Stelle. Das wollte ich nochmal sagen. Und das andere, was du gerade gesagt hast, frage dich, was ist die Voraussetzung für deine eigene Leistungsfähigkeit? Und das ist, finde ich, auch eine ganz gute Frage für Führungskräfte, die Mitarbeitenden zu fragen, was ist eigentlich deine Voraussetzung für eine gute Leistungsfähigkeit? Bei mir ist es eben die Natur und der Sport. Bei dir ist es dieses Mittagessen. Und bei anderen ist es vielleicht irgendwie alle 1,5 Stunden eine wirklich 10 Minuten Pause zu machen. Braucht aber keine Mittagspause zum Beispiel. Ja? Mhm. Was auch immer. Aber dieses, und das finde ich, das hat für mich ganz viel mit Empathie auch zu tun, diese Frage zu stellen, was brauchst du, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, ganz persönlich, damit du wirklich leistungsfähig bist und damit du auch den Spaß hast, dich hier mit einzubringen. Und diese Frage halte ich für auch mit elementar, wie einige andere auch, aber die eben auch.
Und das meine ich auch mit Individualisieren von Führung. Ja,
ja, genau.
Auf der einen Seite verstehen, wer bin ich, aber auch, was brauchen meine Mitarbeiter?
Ja.
Ich hatte wirklich das unfassbar große Glück, mit sehr guten Teams zu arbeiten. Auch die gerade in meiner letzten Situation bei der Sitzgroup. Interessanterweise waren das sehr unterschiedliche Menschen.
Mhm.
Das waren Leute, die sehr unterschiedlich getickt haben und die auch sehr unterschiedlich mit mir zusammengearbeitet haben. Mhm. Und diese Sensibilität auch mitzubringen, zu überlegen, wie muss ich an welcher Stelle agieren, das meine ich mit Individualisierung. Und da kommt natürlich auch so eine Erleichterung mit ins Spiel, wenn einige meiner Aufgaben von KI übernommen werden, wenn ich mich nicht jeden Tag eine Stunde hinsetzen muss und muss mir mein Dashboard selber erstellen, ja, sondern wenn mir das auf Knopfdruck zur Verfügung steht, dann kann ich diese Zeit auch nutzen, um viel mehr Quality Time mit meinen Mitarbeitern zu haben,
ja,
oder mit
absolut.
Meinen Kollegen. Dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja als Führungskräfte immer Teil von 2 Teams.
Ja.
Das Team, das wir führen, und unsere Peers.
Ja. Und vielleicht sogar auch noch, genau, Peers und aber auch noch mein Team in mir selber, ja, also mein inneres Team.
Ja.
Also das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Du, ich habe noch so viele Fragen, aber mal noch so vielleicht ganz kurz. Welche von deinen Entscheidungen hat, also welche wirklich die Entscheidung vielleicht, hat deine Führungswirkung am stärksten verändert?
Also ich glaube, es war gar nicht so sehr eine Entscheidung, sondern es war eine Beobachtung. Und zwar, ich hatte in Mitte der 90er Jahre war ich bei AT&T und hatte zum ersten Mal eine Führungskraft, eine Frau. Übrigens das erste Mal eine Frau. Wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist, wie Führung auch gehen kann. Ich hatte auch zuvor, ich habe ja schon sehr früh angefangen und nur für Leute, die sich versucht fühlen, mein LinkedIn-Profil anzugucken, ich habe die ersten 12 Jahre ignoriert auf meinem LinkedIn-Profil, weil Altersthemen sind momentan ja sehr aktuell, aber Das gab es auch schon vor vielen Jahren. Deswegen sieht man das nicht. Aber ich habe schon 10 Jahre oder 12 Jahre gearbeitet und habe mir nie viele Gedanken darüber gemacht, was Führung eigentlich mit mir macht, als jemand, der eben anfängt. Und da hatte ich eine Führungskraft, Shanna Marie hieß die, ich war bei AT&T, eine Amerikanerin, und da habe ich mich irgendwie rundherum wohlgefühlt. Und das ist mir aufgefallen. Und das hing damit zusammen, dass ich mich hier tatsächlich gut informiert gefühlt habe, wertgeschätzt. Es gab damals eine ganz schwierige Zeit, weil AT&T sich damals aus Europa zurückgezogen hat und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Ich hatte das Gefühl, ich werde auf dem Laufenden gehalten und zwar auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Mir ist aufgefallen, ich vertraue dieser Person. Das Thema Vertrauen. Und interessanterweise, wir haben nur ein knappes Jahr miteinander gearbeitet, weil es war dann wirklich so, dass wir alle dann mehr oder weniger freigestellt wurden. Aber in unserem letzten Gespräch habe ich sie gefragt, Shanna Marie, sag mal, woher kommt das? Und sie hat gesagt, und das finde ich unheimlich interessant, das hat mich mein Leben lang begleitet. Sie hat gesagt, sie macht nichts Besonderes, aber sie glaubt, das hängt damit zusammen, dass sie im amerikanischen Militär sozialisiert worden ist. Sie war sehr viele Jahre ein Marine. Und ich habe zu ihr gesagt, aber hör mal, ich meine, ich verbinde eigentlich nur Befehl und Gehorsam mit Militär.
Total.
Ja? Und sie hat gesagt, ja, das stimmt natürlich zum Teil auch. Aber auf der anderen Seite musst du auch bedenken, meine Leute müssen mir folgen. Auch wenn es brenzlig wird, vielleicht sogar auf Leben und Tod. Mhm. Und das machen sie nur, wenn sie mir vertrauen. Und insofern ist dieses Thema Vertrauen für mich, glaube ich, so ein bisschen wie ein Leitanker geworden. Ich habe mich immer darum bemüht, vielleicht ist es mir nicht immer gelungen, aber ich habe mich zumindest immer darum bemüht, möglichst glaubwürdig zu sein, sodass mir Leute vertrauen. Und ich habe auch Vertrauen geschenkt. Ist auch manchmal nicht erwidert worden, gebe ich zu. Aber ich glaube, das Thema Vertrauen ist einer der wichtigsten Dinge, die mir geholfen haben. Und übrigens, es gibt, ich weiß nicht, kennst du das Buch? The Five Dysfunctions of a Team? Da wird auch die Absenz von Vertrauen wird als Grundlage von Dysfunctional Teams und letzten Endes auch Failing Teams definiert. Finde ich ganz interessant. Das habe ich erst vor ein paar Jahren gelesen. Aber dieses Thema Vertrauen, das ist mir tatsächlich in den 90er Jahren zum ersten Mal begegnet.
Und als auch das Leadership-Thema. Als Leadership-Thema. Und auch das Thema ist natürlich etwas Vertrauen erstmal geben. Ist das eine. Forschungsvertrauen sicherlich auch. Vertrauen irgendwie Thema Vorbild sein. Und jeder braucht etwas anderes, um Vertrauen zu schöpfen. Und wir brauchen natürlich unterschiedlich Zeit, um Vertrauen zu bekommen. Und das Ganze hängt relativ häufig an Glaubenssätzen, also sprich an Themen, die in meiner Kindheit passiert sind. So, also Glaubenssatz, ich kann niemandem vertrauen. Glaubenssatz, keine Ahnung, Frauen sind immer dominant, Männer sind immer weich, in Anführungszeichen, oder genau umgedreht. Ja, aber das sind halt so typische Glaubenssätze und die dürfen, also deswegen ist es ganz spannend, finde ich, so Soziometrie mir anzuschauen in einem Unternehmen und das Ganze nochmal zu vergleichen oder zurückzuziehen, auch auf familiäre Situationen. Es passiert nicht selten im Coaching-Kontext, dass es um Glaubenssätze geht und dass diese Glaubenssätze in erster Linie überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben, sondern dass die Glaubenssätze was aus meinem Familienkontext zu tun haben.
Wir sind ja alle auch so ein Stück weit Produkte unseres Heranwachsens. Die Frage ist natürlich, wie weit wollen wir hier in die Details gehen? Ich habe es nicht gerne gemacht, über meine familiäre Situation zu sprechen, bis auf die letzten Jahre, wo es mir auch nichts mehr ausgemacht hat. Das ist nicht jedermann gegeben, glaube ich. Trotzdem diese, du nennst sie Glaubenssätze, es sind Abkürzungen, auch das, worüber heute viel gesprochen wird und was mir momentan natürlich auch sehr wichtig ist, das Thema Ageism. Also diese, du hast gerade gesagt, Frauen sind tough, Männer sind Weicheier. Alte sind unflexibel und Junge wollen nicht arbeiten oder wie auch immer. Diese Verkürzungen, die ja unser Gehirn automatisch vornimmt, das ist ja, sind ja oft unconscious biases, die aufzubrechen, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Mhm. Aber es lohnt sich.
Ja, absolut. Und das geht für mich gar nicht drum, in die familiäre Situation so transparent zu machen. Ich erlebe es, wie gesagt, im Coaching, was ja wirklich ein sehr intimer Prozess ist letzten Endes. Aber ich finde es mal ganz wichtig für mich selber oder für auch die Menschen zu wissen, okay, woher kommt das Ganze denn eigentlich? Ah ja, ist ein Glaubenssatz. Okay, wie kann ich den ausmerzen? Meine allerletzte Frage, meine liebe Ute, ist, was braucht es denn deiner Meinung nach jetzt? Also genau jetzt ganz konkret, damit Leadership visionärer, mutiger und menschlicher wird.
Was braucht es jetzt? Weißt du, ich glaube, wir haben über alles schon gesprochen. Für mich ist einer der wichtigsten Voraussetzungen, ist, dass man genauer hinguckt, wer will überhaupt Leader sein? Wer kann überhaupt? Wer bringt die Aspiration, den Skill und und auch die Lust am Führen mit, um die Leute dann bestmöglich zu befähigen, gute Leader zu werden? Und das eben in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, ne, mit KI. Ich halte es momentan für eine höchst interessante Zeit, wo wir aber über all diese Dinge wirklich sehr holistisch nachdenken müssen.
Ja, total spannend und total interessant, weil sich auch ganz viel verändert durch das Thema KI und Möglichkeiten. Und ich bin aber, wie gesagt, großer Fan davon, um das Ganze nochmal zu schließen, dahingehend, dass ich sage, viele Dinge, die mir Zeit kosten, was ich ja im Coaching-Kontext immer wieder gehört habe, habe ich keine Zeit für, kann ich nie machen, weil keine Zeit. Die können mir die KI abnehmen. Unter anderem. Und ich habe wieder Zeit für das Thema Menschlichkeit, für das Thema Führung, für das Thema Vertrauen bilden, für das Thema Vertrauen geben, für das Thema Gesprächsführung, Kommunikation, was mir ja immer ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Meine liebe Ute, hab vielen, vielen Dank für das Interview. Es war sehr bereichernd. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deiner Erfahrung wirklich auch profitieren konnte. Habe mir eines nochmal mit aufgeschrieben und freue mich sehr. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, wo auch immer, gerne eine Bewertung gebt, gerne den Daumen hoch, gerne die 5 Sterne ankreuzen, gerne aber auch ein Feedback schreiben, wenn ihr sagt, Mensch, da könnt ihr noch ein bisschen was verbessern, könnt ihr noch ein bisschen was anders machen oder das fand ich wirklich gut. Damit helft ihr uns immer wieder auch den Podcast zu modifizieren letzten Endes. Den LinkedIn-Kontakt von Ute stelle ich euch sehr, sehr gerne in die Shownotes mit rein, sodass, wenn ihr hier nochmal Fragen habt, Anregungen oder auch jemanden für eine super coole Keynote braucht, sprecht sie einfach sehr gern an. Vielen Dank, liebe Ute.
Es war mir eine Freude. Tschüss.